Deutschlandradio Berlin.
Länderreport.
Im Auftrage der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik vollziehe ich die feierliche Namensgebung des Eisenhüttenkombinates in Eisenhüttenkombinat Josef Vissarionowitsch Stalin und die erste sozialistische Stadt in der Deutschen Demokratischen Republik erhält den Namen Stalinstadt.
Wir haben uns bemüht, nach der Wende eine gewisse Abhängigkeit abzubauen. Denn wir sind daran interessiert, dass die Menschen sich auch selbst darstellen und nicht nur immer das Werk im Rücken haben.
Wo der Stahl gehärtet wurde. Eisenhüttenstadt wird 50. Ein Länderreport von Ernst Ludwig von Aster und Silvia Plahl.
Ich habe mein Material noch nicht gefunden. 4 cm dicke Grobbleche, etwa 4 Meter lang und 1,40 Meter breit.
Links das 7 Meter lange Rohr, rechts die Palette mit den Stahlplatten. Aber kein 4 Meter langes Grobblech. Suchend schweifen die Augen des Künstlers durch die Halle. Sein Material ist nicht in Sicht. In der Mitte der Halle, das Mobiltelefon am Ohr, steht der Ausbilder mit seinen Lehrlingen. Die warten neben dem Gabelstapler. 16 Künstler wollen versorgt werden mit Rohren, Platten, Stangen. Tonnenschwere Metallkunst wollen sie schaffen zum 50. Geburtstag von Eisenhüttenstadt.
Wir haben das Werk besichtigt und wie das Stahl fließt und wie die Menschen dort drin arbeiten und waren schon damals sehr fasziniert davon, also wie das Ganze halt erzeugt wird hier.
Sagt Ada, sonst baut er Eisenskulpturen im Berliner Kulturhaus Tacheles. Jetzt schweißt er beim Eisenhüttenkombinat Ost, kurz Eco-Stahl. 3 Wochen Metallarbeit zusammen mit Künstlern aus Bulgarien, Polen, Japan und der Schweiz. Türkischer Künstler baut Stahlarbeiter in Eisenhüttenstadt, internationale Metallkunst an der Oder, Schwerstarbeit. Das ist so richtig nach dem Geschmack von Hans-Peter Neumann, dem Arbeitsdirektor vom Eisenhüttenkombinat Ost.
Wir haben eine belgische Mutter und eine französische Großmutter und wir verstehen uns hier in der Tat als ein internationales Unternehmen. Und da passt natürlich ein solches Plenär auch international rein.
Und darum stiftet Eco den Stahl für den meterhohen Metallbaum, den Stahlarbeiter, die Pyramide. Insgesamt 16 Kunstwerke aus dem Stahlwerk für Deutschlands erste sozialistische Stadt.
Alle Werke werden auf der Lindenallee zu sehen sein. Und die Lindenallee ist nun mal wieder die Verbindungsstraße zwischen Rathaus einerseits und dem Unternehmen.
Wenn ich die breite Straße, die einst die Magistrale werden wird, entlang blicke, sehe ich schon heute deutlich vor mir die bei Nacht lichtüberflutete Straße, den imposanten Bau des Kulturpalastes. Hier wird das Leben der Stadt einmal am stärksten pulsieren.
2 Fahrspuren Richtung Werk, 2 Fahrspuren zum Rathaus, die Magistrale von Eisenhüttenstadt, einst Leninallee, heute Lindenallee, aber noch immer die Verbindung zwischen Stahlwerk und Stadt, zwischen Betrieb und Bürgermeister.
Eisenhüttenstadt hat ein Herz aus Stahl, aber nicht weil von der Gefühls- und von der Emotionswelt her, sondern der Organismus Stadt funktioniert ja jahrzehntelang nur durch das Herz aus Stahl.
Bürgermeister Rainer Werner sitzt vor dem Generalbebauungsplan. Rot sind die Gewerbeflächen eingezeichnet. 10 Quadratkilometer misst das Eco-Gelände. Der größte Betrieb, weit und breit. Knapp 3000 Arbeitsplätze im Werk, nochmal 3000 drumherum. Insgesamt 6000 Stahlarbeitsplätze für die 43.000 Einwohnerstadt.
Es müssen Lebensadern existieren. Der Organismus muss insgesamt mit Blut versorgt werden und das Herz gehört dazu. Sodass wir viele Lebensadern brauchen, um, sag ich mal, das Herz aus Stahl auch zu erhalten.
20% Arbeitslosigkeit in Eisenhüttenstadt, trotz des Stahlwerkes. Neue Lebensadern müssen her, sagt der Bürgermeister. Sein Schnauzbart zuckt, die großen Hände drehen den Füllfederhalter. Aufbruchstimmung im Rathaus. Erst neulich war Bürgermeister Werner unterwegs auf Investorensuche in den USA.
Ja, ein bisschen warten mussten wir schon. Das war aber mehr die Neugierde dieser jungen Dame, die dort bei der Einreise Fragen gestellt hatte.
Denn in Werners Pass steht Stalinstadt als Geburtsort. So hieß Eisenhüttenstadt bis 1961. Das erklärte der Bürgermeister der jungen Amerikanerin und durfte einreisen.
Wir waren bei General Motors, wir waren bei Ford, wir waren bei Daimler Chrysler. Also wir haben die Großen wirklich angesprochen und die waren hellauf begeistert und sehr, sehr hochgradig interessiert an unserem Projekt.
Das Projekt, alte Autos für Eisenhüttenstadt. Rainer Werner hat das Jahr 2006 fest im Blick. Dann soll die EU-Altautoverordnung in Kraft treten und die Hersteller müssen ihre alten Vehikel zurücknehmen. Ein neues integriertes Recyclingzentrum soll bis dahin in Eisenhüttenstadt entstehen. Neues Metall aus altem Autoschrott gewonnen werden, wenn die Autohersteller mitspielen. Und darum musste Bürgermeister Werner in den USA kräftig die Werbetrommel rühren für seine Stahlstadt als Standort.
Immer als es um die Geschichte von Eisenhüttenstadt ging, habe ich natürlich darauf hingewiesen, hier eben an der Oder-Neiße-Friedensgrenze wurde aus sowjetischem Eisenerz, polnischem Steinkohlenkoks, deutscher Friedensstahl geschmolzen.
In Deutschlands erster sozialistischer Stadt. Da staunten die US-Amerikaner, aber so richtig verstanden, glaubt Werner, haben sie es dann doch nicht. Das mit der Geschichte und dem Friedensstahl, damit kann man besser zu Hause werben, um Touristen an die Oder zu locken.
Wir müssen ein Paket dem anbieten. Also in dem Paket muss drin sein, also Hüttenstadt, die Abwechslung von Architektur. Gleichzeitig müssen drin sein dieses sprühende Roheisen bzw. der sprühende Stahl.
Wie er heute seine Schritte durch die breiten Straßen, vorbei an den Wohnpalästen und grünen Rasenrabatten lenkt, sieht und spürt die Kraft der deutschen Arbeiterklasse.
Wir bewegen uns eben in eine solche Raumfolge hinein. Öffentliche, große öffentliche Räume im Inneren der Wohnkomplexe.
Herbert Hertel, 72 Jahre, unterwegs im Wohnkomplex 2. Links und rechts viergeschossige Gebäude, die mattgelb in der Sonne leuchten. In der Mitte der große Grünstreifen, Platanen, Buchen, Ahornbäume. Die meisten sind 50 Jahre alt. Für 6000 Menschen ist dieser Wohnkomplex gebaut. Der Wohnkomplex, kurz WK, das ist die kleinste städtebauliche Einheit der Stahlstadt. 7 WK, das ist Eisenhüttenstadt.
Wohnkomplexe sind miteinander verbunden, über flussläufige Verbindungen und waren dazu gedacht, dass man über diese Räume das Eisenhüttenkombinat per Fahrrad und auch zu Fuß erreichen konnte.
10 Jahre lang war Herbert Hertel Stadtarchitekt in der Stahlstadt. Der 72-Jährige lässt den Blick über die frisch renovierten Fassaden schweifen. Der WK2, das ist eines der Schmuckstücke von Eisenhüttenstadt mit Arkaden, Erkern und Loggien.
Das sind die 50er Jahre, die Sturm- und Drangperiode der sozialistischen Entwicklung in der DDR. 1952 wurde der Aufbau des Sozialismus verkündet. Und das war die ihm baulich gemäße Form. Und das kann man hier zeigen in dieser Stadt, besser als irgendwo anders.
Eine neue Stadt auf dem Reißbrett entworfen für die neuen Stahlwerker. Gradlinig, übersichtlich, im Norden das Werk, im Süden die Stadt. Eine Sichtachse vom Hochofen zum Rathaus. Die 16 Grundsätze des sozialistischen Städtebaus, das war das Fundament, auf dem die Stadt entstehen sollte. Wohnpaläste für die Arbeiterklasse, die Vorgabe im ersten Fünfjahresplan. Sozialistischer Neoklassizismus, die Antwort. Zumindest in den ersten Wohnkomplexen. Dann kam die Ernüchterung, der junge Arbeiter- und Bauernstaat lernte rechnen.
Prunkhafte Straßen, städtebauliches Pathos, Riesenraumgebilde, breite Straßen passten nicht in eine solche Situation. Und man besann sich auf dem Weg über das industrielle Bauen wieder auf Tugenden des Schlichten, des Einfachen, des Werkgerechten.
Die Zeit des Herbert Hertel als Stadtarchitekt, die 60er Jahre. Mehr Wohnungen bauen für weniger Geld war jetzt die Vorgabe. Über die Grundrisse wurde in Berlin entschieden. Hertel hatte das umzusetzen. Plattenbauten waren das Ergebnis. Sie säumen die Lindenallee, die Magistrale, die von der Stadt zum Hochofen führt.
Wir stehen am Hochofen 3. Das ist der Ofen, der 1954 die erste Generalreparatur hatte und die durfte ich mitmachen.
Horst Pfeiffer hat sich seine Schmuddelschuhe angezogen. Es ist immer noch genauso dreckig wie früher, sagt der 70-Jährige und stapft die Metallstufen nach oben Richtung Gießhalle. 4 Jahrzehnte hat er hier am Ofen gestanden.
Man muss an und für sich im Nachgang sich immer noch wundern, wie es gegangen ist. Denn es waren ja wirklich Hutmacher aus Gum, es kamen aus Mecklenburg die Leute. Da wir ein paar von der Maxhütte, die schon mal einen Hochofen gesehen hatten.
Der Auftrag, Aufbau der ostdeutschen Schwerindustrie, wie vom Ministerrat der DDR beschlossen. Der Ort, ein Landstrich an der Grenze zu Polen, märkischer Sand, viele Kiefern, wenige Menschen. Aus ganz Deutschland kamen Stahlwerke an die Oder, der erste Hochofenchef aus dem Ruhrgebiet, Schmelztiegel, Eisenhüttenkombinat.
Das Werk wuchs von Tag zu Tag und mit ihm unsere Stadt. Die schönste Stadt Deutschlands, in der heute schon 14.000 glückliche Menschen wohnen.
Planmäßiger Aufbau Ost an der Oder vor 50 Jahren. Horst Pfeifers Hochofen 3 produziert auch heute noch Roheisen fürs Stahlwerk, so wie 1954.
Wenn hier ein Stillstand war, der in der Spätschicht anfing, dann blieb die Spätschicht gemeinsam mit der Nachtschicht vor Ort, bis der Ofen wieder geblasen hat, bis er also wieder funktionsfähig war. Und dieser Kollektivgeist, der war wirklich ausgeprägt. Nicht nur im Betrieb selber, sondern auch außerhalb des Betriebes.
Stahlwerk und Stadt, das war eins. Hochofen und Häuser, Kultur und Kombinat, alles aus einem Guss. 12.000 Arbeiter schmiedeten hier den Stahl bis zur Wende.
Wahrscheinlich würden wir nicht mehr hier stehen, wenn Krupp nach der Wende dieses Werk gekriegt hätte. Dann hätten sie uns nach Schätzung 5 bis 6 Jahren mit Sicherheit auch unser Werk zugemacht. Das steht fest.
Und was dann passiert wäre, darüber hat der alte Stahlwerker oft nachgedacht.
Dann hätten wir noch ein paar Rentner hier, die so versorgt wären, ohne Arbeit. Wir haben doch nichts mehr. Die Molkerei Onken wurde auch wieder zugemacht, wo schöne Mittel reingeflossen sind. Es wäre ja hier kaum eine Beschäftigung gewesen. Und dann wären noch bedeutend mehr weggegangen als jetzt schon.
4 Jahre kämpften die Eisenhüttenstädter um ihr Werk. Die westdeutschen Stahlkocher gingen leer aus. Ein belgisch-französisches Konsortium bekam den Zuschlag und investierte. Neue Zeiten für das alte Eisenhüttenkombinat Ost.
Ich habe eigentlich damit den 40 Jahren abgeschlossen, indem ich nach 40 Jahren auch das Ego dann verlassen habe. Dann sollen die Jüngeren jetzt machen, was sie für richtig halten.
400 Meter weiter im Ausbildungszentrum sitzt Steffen Gatzke, 24 Jahre alt, lange Haare, am linken Ohr 5 Ringe, rechts 3, Augenbraue und Kinn gepierst. Seit 2 Jahren lernt er Energieelektroniker bei ECO. Bei den 50-Jahr-Feierlichkeiten im Werk wird er nicht groß dabei sein, sagt Steffen Gatzke. Sein Sportverein feiert auch Jubiläum. Das ist ihm wichtiger als ein halbes Jahrhundert Stahlwerks- und Stadtgeschichte.
So die groben Anfänge, da war ich ja noch nicht auf der Welt. Ich selber sehe das sowieso. Ja gut, was aus der Vergangenheit mitzubekommen ist, ist vielleicht nicht schlecht, aber ich denke, die Zeit ist so schnelllebig heutzutage, dass man sich mehr nach vorne orientieren sollte, als diesen Vergangenheiten tierisch hinterher zu gucken.
Der Blick nach vorne, das ist das neue Warmwalzwerk, eines der modernsten in Europa. Die Verträge mit dem Automobilhersteller VW, der seine Bleche in Eisenhüttenstadt produzieren lässt, die Geschäftsbilanz, die seit 2 Jahren schwarze Zahlen ausweist. Das sind die Perspektiven, auf die es ankommt, sagt der Auszubildende.
Dass zum Beispiel ECO gibt von vornherein die Garantie, was hier eigentlich im Umkreis in der Region kein Betrieb macht, egal ob großer oder kleiner, die Garantie gibt ein keiner. ECO sagt bei Einstellung, dass beim Bestehen der Erstprüfung sofort ein unbefristeter Arbeitsvertrag folgt.
Rund 50 Lehrlinge pro Jahr stellt ECO ein, ist der größte Ausbilder in der strukturschwachen Region mit internationalen Standards, die weit über die Werksgrenzen hinausreichen. ECO war der erste Konzern in Ostdeutschland, der 2 Lehrlinge wegen fremdenfeindlicher Parolen am Arbeitsplatz entließ. Toleranz ist ihr Pflichtfach, Rassismus wird nicht geduldet.
Wir sind kein deutscher Konzern mehr. Das ist das Problem. Oder was heißt Problem? Das ist ein ganz großer Punkt, sage ich mal so. Wir sind Franzosen und das soll man nicht vergessen. Unsere Hauptinvestitionen laufen über Ausland. So, und da können wir es uns einfach nicht erlauben, da in irgendeiner Art und Weise da negativ aufzufallen. Weil das wäre das Ende nicht nur für ECO, sondern auch für ganz Eisenhüttenstadt. Plus Umregion, also das Ganze drumherum, die ganzen Dörfer. Ich würde sagen, bis hin teilweise nach Berlin.
Anja beäugt den Holzklotz, Marek steht mit Stemmeisen und Hammer daneben. 3 Köpfe und eine Blume hat er aus dem Holz herausgearbeitet. Eine Welt ohne Eisen, das ist das Motto des Eurocamps. 25 Jugendliche aus Polen, Frankreich und Eisenhüttenstadt schrauben, hämmern und pinseln. Völkerverständigung im Jubiläumsjahr.
C'est une ville jolie. Normalement, une ville de banlieue, c'est pas comme ça. Je sais pas, on a vu par exemple les infrastructures comme la piscine, c'est une très bonne piscine. Par exemple, on peut acheter n'importe quoi.
Für eine kleine Stadt ist das eigentlich eine hübsche Stadt, sagt Lamé. Eine schöne Schwimmhalle gibt es, alles sehr modern. Und viele Sachen kaufen kann man auch. Lamé kommt aus Drancy, einer kleinen Stadt unweit von Paris.
Ici, qu'à Drancy, il y a beaucoup plus de moyens pour les jeunes.
Im Vergleich zu Drancy ist das hier wirklich eine schöne Stadt, sagt Lamé. Man kümmert sich hier mehr um die Jugendlichen, hier gibt es ein Kulturzentrum und auch noch andere Jugendeinrichtungen. Jetzt will er aber weiterschrauben, die Holzpyramide muss fertig werden. Er ist spät dran. Den ganzen Vormittag war die Polizei im Camp und hat alle Jugendlichen befragt.
Und wir hatten leider einen Vorfall in der Nacht vom Freitag zum Sonnabend.
Katrin Heyer, die Ausländerbeauftragte von Eisenhüttenstadt und Mitorganisatorin des Eurocamps.
Dass also kurz vor Mitternacht hier doch Jugendliche, die sich selbst sicherlich als rechts verstehen, versucht haben, hier auf das Lagergelände, hier auf das Campgelände einzudringen und hier auch wirklich gewalttätig geworden sind, in dem Sinne, dass sie also böse Sprüche abgelassen haben, rassistische Rufe und auch tätlich geworden sind.
Die Betreuer gehen jetzt auf Nummer sicher, haben die Jugendlichen vom Hof in den Keller verlegt. Nachts bleiben nun die Zelte hinter dem Kulturzentrum leer.
Ja gut, das ist eine Vorbeugemaßnahme auch in dieser Richtung, dass wir sagen, damit ist eine Tür wirklich auch da, die zu ist und damit auch die Sicherheit erhöht wurde.
Ende Juli ist Eisenhüttenstadt der Aktion Courage beigetreten, als dritte Stadt in Deutschland, nach Bonn und Essen als erste in den 5 neuen Ländern. Katrin Heyer war am Rathaus mit dabei, als das neue Stadtschild überreicht wurde. Eisenhüttenstadt hat keinen Platz für Rassismus, steht darauf. Diese Selbstverpflichtung haben die Stadtverordneten gemeinsam abgegeben. Wir wollten ein Zeichen setzen, sagt Katrin Heyer.
Die Polizei läuft schon ganz gezielt auch Streife in der Richtung. Dass wir also sagen, sie haben schon ein Auge mit drauf. Wir sind ganz froh drüber, dass das passiert.
Ich trinke jeden Tag eine große Kanne Tee und diesmal ist es Kamillentee. Ich trinke alle Tees. Ne? Ist Kamillentee.
Dr. Werner Ruppert macht es sich in seinem viel zu großen Lehnstuhl bequem, blickt auf die Metallplakette, die an der Wand hängt. VEB, Bandstahlkombinat Hermann Matern steht da. Daneben ein Foto, Ruppert mit dem ehemaligen Polizeipräsidenten von Eisenhüttenstadt. Darunter der Spruch, in Eisenhüttenstadt herrschen Recht und Ordnung.
Das hat sich jetzt am Wochenende wieder bewiesen, indem ich die alle eingelocht habe, die ihrem eigenen Land mehr schaden als die.
Streng gucken die blauen Augen von Richter Ruppert. Vor 9 Jahren kam er vom Rhein an die Oder, von Köln nach Eisenhüttenstadt, wurde Direktor beim Amtsgericht.
Man hat mir Eisenhüttenstadt angeboten. Ich wusste gar nicht, wo es lag. Und jetzt weiß ich auch, warum man es mir angeboten hat, weil keiner hier hin wollte.
Ruppert aber wollte, sein patriotisches Pflichtbewusstsein trieb ihn, sagt der 70-Jährige, der längst in Pension sein könnte. Er ist heute einer der populärsten Bürger von Eisenhüttenstadt. Einmal wöchentlich spricht er im Lokalfernsehen über seine Gerichtsfälle, geht in die Schulen, gibt Rechtsunterricht. Nebenbei kommen auch noch Schüler zur Lateinnachhilfe in sein Büro. Richter Ruppert schwingt sich aus dem Lehnstuhl, geht am Honecker-Porträt vorbei, das hinter dem Schrank hervorlugt, zieht eine Schublade auf.
Hier alles Mappen und Bücher und Kalender aus der DDR-Zeit. Hier habe ich eine ganze Schublade voll Orden. Also hier ist, das ist hier, das gab ja in der DDR so viele Orden, dass man die gar nicht mehr auseinanderhalten konnte. Dann Urkunden, wo Schöffen geehrt wurden, oder hier haben wir den Aktivisten. Dann habe ich noch einen sehr schönen Orden, das ist mit das Höchste, was ich präsentieren kann, das ist Banner der Arbeit.
Alles Geschenk gekriegt, sagt der Richter, und manchmal fühle ich mich wie der letzte DDR-Bürger, obwohl er doch eigentlich ein bibelfester katholischer Konservativer ist. Ruppert wühlt in der Schublade, legt einen Wimpel mit der Losung vom 10. Parteitag zur Seite, greift zu einer Schatulle, darin ein weißer Gedenkteller, ein Geschenk seiner ostdeutschen Amtsvorgängerin.
Das ist Meißner Porzellan, das Stadtwappen von Eisenhüttenstadt, Stadt an der Oder-Neiße, Friedensgrenze und da heißt es hier gegründet, was heißt hier gegründet, im 5. Nachkriegsjahr, bewohnt von den Erbauern, sorgt, dass die Städte dauern. So, Meißner Porzellan, und die hat mir das überreicht bei einer Seniorenveranstaltung, hat gesagt, sie wüsste keinen würdigeren als mich, um das zu bekommen.
war ich geirrt.
Richter Rupperts Schubladen im Büro sind voll mit solchen Andenken aus der Geschichte von Eisenhüttenstadt. Auch seine 1,5-Zimmer-Wohnung im Plattenbau ist so etwas wie ein kleines Eisenhüttenstadt-Museum.
Das Lob von Eisenhüttenstadt gilt im Grunde der DDR. Also die DDR hat hier wirklich etwas Großartiges, Einmaliges geschaffen, Vorbildliches geschaffen, wovon die Stadt heute noch profitiert.
Das anerkennende Urteil des Westrichters in der Sache Eisenhüttenstadt, der gelungenen Verbindung von Stadt und Werk, von Industrie und Menschlichkeit, wie Ruppert es nennt. Doch die Zeiten haben sich geändert.
Das Verhältnis wie früher, Eco ist die Stadt und die Stadt ist Eco, gibt es überhaupt nicht. Wenn ich zu Empfängen gehe, da sehe ich, wie unsere Stadtoberen vor Eco auf dem Bauch liegen und Floskeln sagen, also regelrecht, wie in der Kirche liegen die da und beten Eco an.
Richter Ruppert nimmt wieder auf dem zu großen Lehnstuhl Platz, fährt sich durchs kurze, graue Haar. Mit dem Stahlwerk geht es voran, die Stadt aber bleibt zurück, tritt auf der Stelle, sagt Werner Ruppert.
Ich bin nach zu Eisenhüttenstadt gekommen, in eine Stadt, die ich nicht kannte, die hochinteressant war nachher, die sich aber unter den gegebenen Verhältnissen nicht ändern wird, wenn auch vielleicht die Fassade etwas glänzender, farbiger wird.
Das Stahlwerk wird der Stadt zum Geburtstag eine neue Mehrzweckhalle schenken. Wenn dann bei Eco der 50. gefeiert wird, kommt Kanzler Schröder. Eine Woche später, wenn die Stadt feiert, Brandenburgs Ministerpräsident Manfred Stolpe. Nena soll spielen, Bab und die Prinzen, zum 50. von Deutschlands erster sozialistischer Stadt.
Aber das Eigenartige an der Sache ist, dass diese Stadt ihre 40-jährige Vergangenheit im Grunde leugnet. Sie leugnet ihre politische Vergangenheit. Die Veteranen, die am Aufbau von Eisenhüttenstadt beteiligt waren, werden überhaupt nicht heute gefragt, die werden nicht präsentiert, die werden, um nicht zu sagen, verschwiegen, verheimlicht. Und die ganze Feier der 50 Jahre beschränkt sich eigentlich auf 10 Jahre.
Wo der Stahl gehärtet wurde. Eisenhüttenstadt wird 50. Sie hörten einen Länderreport von Ernst Ludwig von Aster und Silvia Plahl.
Nachdem die Internationale gesungen von den 25.000 Werktätigen verklungen ist und die Stadt nunmehr den Namen Stalinstadt und das Werk den Namen Eisenhüttenkombinat Josef Vissarionowitsch Stalin trägt, beenden wir unsere Übertragung vom Staatsakt und melden uns nach einer kurzen Schaltpause aus der Kulturhalle des Eisenhüttenkombinats mit einem festlichen Konzert zu Ehren der Namensgebung der Stadt und des Werkes wieder.
Österreich 1.
12 Uhr.
Mittagsjournal.
Herzlich willkommen zum Mittagsjournal. Begrüßt Sie Christian Theiritzbacher. Wir haben für Sie heute Beiträge zu folgenden Themen vorbereitet. Staatstrauer in Russland für die 118 Opfer der U-Boot-Katastrophe. Die Angehörigen der Toten fordern, dass die Toten aus der Kursk geborgen werden. Sie kritisieren heftig Präsident Putin, der offenbar kein zweites Treffen mit ihnen über sich ergehen lassen wollte und bereits wieder nach Moskau zurückgekehrt ist. Unterdessen wurde in der Nähe des Unglücksortes erstmals erhöhte Strahlung gemessen, meldet eine lokale Messstelle. Die russische Marine behauptet aber, das stimme nicht. Die Barentssee bei Murmansk ist jedenfalls, das weiß man schon länger, ein radioaktiver Schiffsfriedhof. Unsere Wissenschaftsredaktion informiert über die Atomkloake Nordmeer. Die Besteuerung großer Vermögen wird derzeit eifrig diskutiert. Wie sieht es aus mit Vermögens- und Körperschaftssteuer, mit steuerschonenden Privatstiftungen? Unsere Wirtschaftsredaktion hat die Fakten. FPÖ-Politiker verlangen, Tschechien und Slowenien sollen die Dekrete aufheben, mit denen nach dem Krieg Enteignung und Vertreibung der deutschen Volksgruppen eingeleitet wurden. Erst dann könnten diese beiden Länder der EU beitreten. Wie reagiert man auf diese FPÖ-Forderung in Prag und in Laibach? In Deutschland lehnen es immer mehr Banken ab, Konten für die rechtsextreme NPD zu führen, ein gangbarer Weg im Kampf gegen den Extremismus, oder werden die Neonazis nur in andere Länder, etwa in die Schweiz oder in Österreich, nach Österreich ausweichen? Sorgenkind Euro, der Kurs gegenüber dem Dollar sinkt zwar weiter, das Wirtschaftsforschungsinstitut gibt heute aber Entwarnung, der Euro sei in Wahrheit nicht unterbewertet. Nach wie vor gibt es Rätselraten um die angeblich erhöhte radioaktive Strahlung rund um das Wrack des Atom-U-Bootes Kursk. Lokale Messstellen haben ja heute gemeldet, die Belastung des Wassers nahe der Unfallstelle betrage mehr als das Doppelte der zulässigen Strahlung. Die russische Marine sagt dagegen einmal mehr, dass keine Strahlung rund um die Kursk gemessen worden sei. Nach offiziellen Angaben sind die beiden Atomreaktoren abgeschaltet und, so heißt es, für Jahrhunderte sicher. Umweltschützer misstrauen diesen Angaben, denn sie bekommen keinen Zugang zur Unglücksstelle und dürfen keine eigenen Messungen machen, Ulrike Schmitzer berichtet.
Bisher gibt es nur die Messungen des Militärs. Tobias Münchmeier, Atomexperte der Umweltschutzorganisation Greenpeace, würde es aber nicht wundern, falls es eine erhöhte radioaktive Strahlung in der Barentssee gibt. Denn dieses Gebiet ist den Umweltschützern als Katastrophenregion, als hochbelastete Gegend rund um die Militärbasen bekannt. Atomschrott liegt dort in Massen herum und rottet vor sich hin, kritisiert Münchmeier.
Also was Atomreaktoren angeht, sind es 17, die über die Jahre in den 60er, 70er und 80er Jahren versenkt worden sind. 7 von diesen 17 Reaktoren sogar mit Kernbrennstoff, das heißt eben auch mit so hoch radioaktiven Stoffen wie Plutonium. Darüber hinaus liegen an die 100 Atom-U-Boote in den verschiedenen 7 Flottenstützpunkten auf der Halbinsel Kola, inklusive dem Militärhafen von Murmansk.
Die Kursk ist eine tickende Zeitbombe. 2 Reaktoren mit hochradioaktivem Brennstoff sind in der Kursk. Da die Kühlung der Reaktoren nicht gewährleistet war, droht die Gefahr einer Kernschmelze, befürchten die Umweltschützer nach wie vor. Die Reaktoren können die Metallwände des U-Bootes durchdringen, der glühende Kern des Atomreaktors würde frei. Nicht besser das andere Szenario. Es kommt zwar nicht zur Kernschmelze, das Wasser bahnt sich den Weg aber durch Rost hin bis zum radioaktiven Stoff vor. Besonders gefährlich ist, dass die Kursk auf 100 Metern liegt, wo die Fischbestände dicht sind, sagt Münchmeier.
100 Meter ist nicht sehr tief. Ich verstehe, dass es ein anderer Fall ist bei der 1989 gesunkenen Komsomoljetz. Die liegt nämlich auf ungefähr 1800 Meter Tiefe. 100 Meter Tiefe, wie im Falle der Kursk, ist nicht besonders tief. Und daher ist die Nähe zu Nahrungskette des Menschen natürlich wesentlich größer und daher nicht auszuschließen, dass Radioaktivität somit auch in Nahrungsmitteln auftauchen kann.
Die Barentssee ist für den Fischbestand bekannt. Auch die norwegische Fischerei wäre stark betroffen, falls das Wasser nachweislich verseucht wird. Bei den Fischen kommt es bei geringerer radioaktiver Strahlung zu Missbildungen. Über die Meeresoberfläche hinaus käme es nur zu Umweltschäden, wenn die Belastung wirklich groß ist, meint der Umweltschützer.
Ulrike Schmitzer hat informiert und so viel in diesem Mittagsjournal zum Untergang des Atom-U-Bootes Kursk und zu den Folgen. Die Banken in Deutschland scheinen sich dem Kampf gegen den Rechtsextremismus anzuschließen. In einigen Fällen sind Konten der Partei NPD geschlossen worden. Großbanken suchen jetzt ihre Kundendateien nach weiteren möglichen Konten von Rechtsextremisten ab. Die NPD will sich das aber nicht gefallen lassen. Ihre Juristen beraten derzeit, wie die Partei ihr finanzielles Überleben sichern könnte. Fabio Polli dazu aus Bonn.
Bis jetzt sind 4 Fälle bekannt, in denen Konten der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands, kurz NPD, geschlossen wurden. Die Commerzbank in Rostock löste das Konto des NPD-Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern auf, über das Spenden gesammelt wurden. Die Sparkasse Zwickau kündigt ein Konto des NPD-Kreisvorsitzenden Peter Klose, weil es im Internet als Spendenkonto für die rechtsextreme Partei aufgelistet worden ist. Die Deutsche Bank schließt das Konto des NPD-Kreisverbandes Lübeck und die Postbank löst ein Konto auf, das für Spenden für den wegen Volksverhetzung inhaftierten Skinhead und NPD-Funktionär Christian Hehl verwendet wurde. 4 Fälle, 4 verschiedene Banken, aber die gleiche Vorgehensweise. Offenbar hat die öffentliche Diskussion über den Kampf gegen Rechtsextremismus den Druck auf die Banken und Sparkassen erhöht. Bis jetzt ist zwar von einer konzertierten Aktion noch keine Rede, aber in fast allen Banken und Sparkassen wird mehr oder weniger laut darüber nachgedacht, wie man künftig mit derartigen Konten umgeht. Das trifft nicht nur rechtsextreme Parteien wie die NPD, die DVU und die Republikaner, sondern auch rechtsradikale Vereinigungen im Dunstkreis dieser Parteien. Einige Banken beginnen bereits, ihre Datensätze zu durchforsten. Eine Garantie, dass damit alle derartigen Konten erfasst werden, gibt es aber nicht. Kontenschließungen treffen Parteien und Vereinigungen hart. Man ist zwar von den Geldströmen nicht vollständig abgeschnitten, aber es wird vieles, von der Zahlung der Miete für Parteilokale bis zum Sammeln von Spenden, sehr viel schwieriger. Rechtsradikale Vereinigungen, die aus juristischen Gründen ihre Internetseiten zum Beispiel in die USA verlegt haben, haben dann Schwierigkeiten, amerikanischen Providern Geld für deren Dienste zu überweisen. Es gibt aber keine Garantie dafür, dass man alle Konten auch tatsächlich findet, abgesehen davon, dass Konten auch unter einem Privatnamen eröffnet, dann aber für eine Partei oder Vereinigung genutzt werden können. Übereinstimmung herrscht bei den Banken, was die Personen aus dem Umkreis, zum Beispiel der NPD, angeht. Ihnen wird ein Privatkonto über das Gehalt, Miete oder ähnliches Laufen nicht verwehrt. Gesinnungsschnüffelei soll an den Bankschaltern nicht betrieben werden, sagen dazu die Presseabteilungen. In den meisten Fällen sind Bankjuristen bereits dabei, über das Problem zu beraten. Grundsätzlich kann nämlich eine Bank, egal ob privat oder öffentlich-rechtlich, ein Konto verweigern. Allerdings erst seit 1995. Bis dahin gab es den sogenannten Kontrahierungszwang. Er regelte, dass einzelne Bürger nicht aus wirtschaftlichen Gründen daran gehindert wurden, ein Konto zu eröffnen. Seit es diesen Zwang nicht mehr gibt, haben sich die Banken freiwillig bereit erklärt, Kunden nicht abzulehnen, es sei denn, es liegen gute Gründe vor, zum Beispiel, dass eine Person bekanntermaßen kriminell ist. Diese freiwillige Regelung macht jetzt den Juristen Kopfzerbrechen, ganz abgesehen davon, dass die NPD als Partei in Deutschland ja zugelassen ist. Bis jetzt wird über einen Verbotsantrag nur diskutiert. Parteien sind im deutschen Grundgesetz mit Privilegien...